ARD.
Zwei ereignisreiche Wochen gehen in Brasilien gerade zu Ende, genauer gesagt in Belém, dem Austragungsort der Weltklimakonferenz. Ausgewählt wurde der auch deshalb, weil die Stadt vom Klimawandel besonders betroffen ist. Dem Bundeskanzler hat es vor Ort wohl nicht so gut gefallen. Er hat diese Woche mal wieder freigesprochen und damit auch in Brasilien für Empörung gesorgt, bis hoch in die Politik. Das ging diese Woche intensiv auch bei uns durch die Medien und hat das eigentliche Kernthema, den Kampf gegen den Klimawandel, zumindest kurz, zumindest gefühlt, so ein bisschen verdrängt. Vielleicht auch symptomatisch für das, worüber wir heute reden wollen.
Ja, ich finde es auch sehr interessant, einmal zu fragen, ob solche politischen oder auch gesellschaftlichen Großereignisse wie eine Weltklimakonferenz überhaupt noch in die Zeit passen. Oder ob es nicht andere, vielleicht effektivere Möglichkeiten gäbe, die gewünschten Themen auf eine politische Tagesordnung zu setzen oder zum Hauptthema im gesellschaftlichen Zeitgespräch zu machen, wie man das ja so vornehm ausdrücken kann. Das kommt hier auch noch dazu, nicht unbedingt Aufgabe der Medien ist, ein Thema so zu setzen. Wir berichten ja eher darüber, über die Themen, und wir ordnen sie ein, wir bilden sie ab. Stefan, du arbeitest hauptberuflich bei uns in der Nachrichtenredaktion beim Saarländischen Rundfunk. Was ist denn dein Eindruck? Wird das Thema Klimawandel bzw. Klimakatastrophe, sagen mittlerweile ja auch viele, mir ist das schon ein bisschen zu emotional, zu stiefmütterlich behandelt möglicherweise?
Also meine private Antwort, ja, finde ich. Jetzt sind wir in den Nachrichten natürlich in der Position, dass wir in 4 Minuten alles abbilden müssen, was relevant ist. Und du hast es eben schon gesagt, auch einordnen müssen. Und natürlich hatten wir auch die Weltklimakonferenz immer wieder ausführlich drin. Und wenn zwischendurch auch mal unabhängig von Konferenzen Meldungen reinkommen, wie die vor einer Woche, dass der globale CO2-Ausstoß in diesem Jahr weiter gestiegen ist und dass das 1,5-Grad-Ziel wohl nicht mehr zu halten sein wird. Wenn solche Meldungen mal zwischendurch reinkommen, dann bringen wir die natürlich auch. Aber je nach Lage nicht unbedingt als Top-Thema. Also sowas wie der Rentenstreit in der Union. Der verdrängt den Klimawandel dann schon von der Position 1 in der Sendung. Thomas, du als Journalist, aber nicht Nachrichtenmensch, aber Nachrichtengucker und Hörer, wie nimmst du das wahr?
Ja, ich würde sagen, erstmal kann man das, glaube ich, schon ein bisschen trennen. Als Journalist nehme ich dann natürlich wesentlich mehr wahr, aber so als normaler Nachrichtenkonsument oder so als Nicht-Journalist sieht das schon ein bisschen anders aus. Du hast es schon angesprochen, die Meinung unseres Bundeskanzlers zur Lebensqualität im Gastgeberland der Weltklimakonferenz, also in Brasilien, ist mir da als Privatmensch am ehesten noch ins Bewusstsein gelangt, und es gab eine Demonstration mit, wie ich dann gesehen und gelesen habe, gut 10.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Bei der habe ich mir so gedacht, ja, das gehört irgendwie dazu, das hat mich nicht überrascht. Und beim 1,5-Grad-Ziel und dem Reißen dieser Latte dachte ich nur Überraschung. Gewundert hat mich das ehrlich gesagt auch privat gar nicht. Also ich bin nicht repräsentativ und ich nörgle jetzt bewusst auch mal ein bisschen rum, denn unser Thema heute geht ja genau darum, bringen solche Konferenzen wirklich noch das gewünschte oder erwartete Ergebnis?
Und deswegen wollen wir uns heute mal fragen, wie berichtet man im Jahr 2025 in Anführungszeichen richtig über den Klimawandel? Und welche Rolle spielen Ereignisse wie die Weltklimakonferenz in Brasilien? Beziehungsweise welche Rolle sollten oder können sie spielen? Und da wir über ein sehr volatiles Thema sprechen, wo sich stündlich was entwickeln kann, sagen wir zur Sicherheit dazu, wir zeichnen dieses Gespräch auf am Donnerstag, den 20. November um 10.30 Uhr. Mein Name ist Stefan Eising.
Und ich bin Thomas Biemesdörfer. Viel Lärm und wenig Echo, die Weltklimakonferenz und die Medien ist also unser Thema. Und darüber wollen wir reden mit Janina Schreiber. Sie ist Teil der ARD-Klimaredaktion und gerade hautnah dabei in Brasilien, wo wir sie heute Morgen an der Angel haben. Hallo Janina.
Hallo.
Janina, du berichtest aus Brasilien von der Weltklimakonferenz. Wie groß erlebst du das Interesse der Medien in Deutschland?
Naja, ich würde sagen, es kommt ganz drauf an. Ihr habt das ja eben schon so wunderbar zusammengefasst. Die Geschichte mit Merz, die hat doch nochmal ganz schön viel Interesse verursacht und die gehört auch zu den meistgelesenen auf Tagesschau zum Beispiel. Mit dem Klima hat die Sache an sich aber ja gar nichts zu tun. Die ist eben rein politisch, das ist Geplänkel sozusagen eine kleine Weltklimakonferenz Soap. Ich verstehe, dass das die Menschen interessiert. Gleichzeitig denke ich, es ist gut, dass es erst jetzt so groß wurde, denn zu Beginn der Konferenz, da gab es schon Interesse, zum Beispiel am Regenwald, an den Protesten der Indigenen hier. Das ist nicht alles direkt mit dem Klima verknüpft, aber es ist eben eng verbunden. Der Regenwald ist einer der Kippelemente in unserem Klimasystem und da ist dann wirklich nochmal Platz, diese Dinge auch zu platzieren. Jetzt wird es wieder größer, das Interesse, wenn es auf den Endspurt zugeht. Ich glaube, wir befinden uns da in einem guten Mittelmaß.
Ist ja so ein bisschen so die klassische Mediendramaturgie. Am Anfang wird berichtet und am Ende. Und ob die dann 2 Wochen dauert, 3 Tage oder 5 Monate, ist eigentlich ziemlich egal. Nimmst du das auch so wahr?
Ja, also wir sehen diese Chronologie hier ganz klar. Also dass es diese Wellenbewegung gibt, dass am Anfang erstmal total viel berichtet wird. Zum Beispiel auch um genau diese Gradzahlen, wie nah sind wir dran, am 1,5-Grad-Limit dazu zu überschießen. Aber ich merke schon, auch wenn wir es nicht dann auch verknüpfen mit diesem, was folgt daraus. Also wenn wir das 1,5-Grad-Limit, ich nenne das auch ganz gerne Limit und nicht Ziel, was passiert dann, wenn wir das überschießen? Welche Konsequenzen folgen daraus? Dann habe ich auch das Gefühl, da können die Menschen mehr mit anfangen. Dann ist das Interesse auch größer.
Die Weltklimakonferenz ist es, das heißt, da sind irgendwie an die 200 Länder zusammengekommen, die alle unterschiedlich stark auch vom Klimawandel betroffen sind. Wie ist denn das dann mit den Medien aus anderen Ländern? Wie groß ist dort das Interesse? Bekommst du das mit? Also hast du dich auch mit Journalisten aus anderen Ländern austauschen können?
Ja, also was man natürlich hier total merkt, das Interesse vor allem von brasilianischen Medien, das ist riesig. Nichtsdestotrotz, auch da spielen natürlich Geschichten, die eher einer Soap gleichen. Das habe ich ja eben schon gesagt, zum Beispiel die zwischen Merz und Lula, eine riesengroße Rolle. Ich glaube, das Thema wurde auch deshalb nochmal so groß, weil das eben brasilianische Medien hier aufgegriffen haben. Und natürlich ist auch das Thema rund um die Proteste der Indigenen hier dann total groß geworden, gerade weil das brasilianische Medien gespielt haben. Wie es in anderen Ländern aussieht, kann ich gar nicht so gut sagen, aber nur noch mal, um das zu verbildlichen, ich komme morgens hier in das Pressezentrum und da sitzen wirklich mehrere tausend Journalisten und Journalistinnen und es wirkt auf mich zumindest nicht so, als hätten die gar nichts zu tun.
Ja, viel hilft, viel könnte man da ja sagen, wenn da ganz viele Leute kommen, dann wird auch viel berichtet. Aber ich höre da schon raus, am liebsten erzählen wir ja doch so Geschichten. Und du musst da auch Geschichten suchen, nehme ich mal, weil nur die nackten Zahlen, die hast du ja selbst schon gesagt, die helfen uns jetzt auch nicht wirklich weiter, wenn es um die Aufmerksamkeit für das Thema geht.
Ja, total, total. Und mir hat das auch sehr geholfen, das habe ich auch bemerkt, dass jetzt diese Klimakonferenz im Regenwald stattgefunden hat. Das habe ich ja schon gesagt, das ist so schön griffig. Es gibt da Bäume, die speichern CO2, die geben das O2 wieder ab, die sind die Lunge der Erde. Das versteht jeder, dass das wichtig ist fürs Klima weltweit, aber auch regional und dass das ein Kipppunkt ist. Das ist einfach die Wissenschaft und die Bedrohung. Da wird es dann politisch, das ist okay, das zu vermitteln. Wenn es aber um Verhandlungstexte an sich geht, dann ist das wirklich hohe Kunst, so nehme ich das wahr. Teils wird sich hier ja um einzelne Worte gestritten. Das ist pure Klimadiplomatie und da lohnt sich teilweise dann nicht mal eine Nachricht, obwohl es hier auf den Fluren einen richtigen Aufstand gab um Verhandlungstexte. Zum Beispiel hat der Sudan gefordert, eine Zahl mit in einen Text Entwurf reinzunehmen, aber diese Zwischenstadien der Verhandlungen, die sind doch herausfordernd zu erklären. Oder alleine diese Roadmap zur Abkehr fossiler Energien, das ist allein schon deshalb eine Herausforderung, weil so viele Worte gebraucht werden, um das adäquat den Menschen zu vermitteln, so mein Eindruck. Also das ist durchaus doch schwieriger.
Jetzt bist du ja nicht nur auf der Weltklimakonferenz, sondern du bist ja Fachjournalistin, Expertin in Sachen Klima, wenn man so sagen darf, und also auch in Sachen Klimaberichterstattung. Ganz generell, wie nimmst du denn das so wahr? Wie ist denn da so euer Standing in den Redaktionskonferenzen mit Klimathemen?
Naja, auch da würde ich sagen, es variiert. Ich versuche ja in meiner Berichterstattung eigentlich immer mehrere Dimensionen mitzudenken. Die erste, das ist so das Fundament, das ist die Wissenschaft. Die sagt uns klipp und klar, es wird auf absehbare Zeit hier echt super ungemütlich. Extremwetterlagen wie die im Ahrtal oder die Überflutung bei euch im Saarland oder in Baden-Württemberg, das wird zunehmen. Auch super lange, super trockene Phasen, die werden intensiver und die Schlagzahl wird häufiger. Dann frage ich mich, welche wirtschaftlichen Auswirkungen hat das? Dürren führen zum Beispiel dazu, dass Ernten verloren gehen, Landwirte auf ihren Kosten sitzen bleiben, mal pleite gehen, Tourismus erlahmt, weil die Weinberge vertrocknen oder die Algen am Strand liegen und echt bestialisch stinken. Und dann kommt die soziale Dimension dazu. Menschen sterben, die verlieren ihren Job, das belastet unser Sozialsystem. Also ihr merkt selber schon, wenn ich all das so aufzähle, unterm Strich ist das ja alles erstmal schlecht, das will eigentlich niemand hören. Gleichzeitig ist es wichtig, dass es gehört wird und deshalb versuche ich schon zunehmend auch zu fragen, wo ist die Hoffnung, wo ist der Mut, wo sind die Ideen und Perspektiven? Insofern ist es schwierig, aber ich empfinde das auch immer als unheimlich bereichernd, super sinnstiftend, ja, und auf eine gute Art und Weise fordernd, weil ich eben im besten Fall dann die Perle in einem Meer voller leerer Muscheln versuche da auszugraben. Also den Aspekt, der den Menschen in meinen Beiträgen hilft und der dann im besten Fall auch anderen Menschen hilft. Und dann merke ich, dann ist das Interesse in Redaktionen, in anderen Redaktionen auch wirklich gut. Wobei wir in der ARD-Klimaredaktion auch in einer super guten Situation sind. Einfach weil wir diese Redaktion haben und deshalb auch gehört werden wollen.
Du hast gerade gesagt, das ist ein Thema, das eigentlich auch niemand hören will. Bekommst du Feedback von unserem Publikum zu deiner Arbeit? Wie nehmen die das Thema wahr?
Also, wenn ich Feedback bekomme, dann auch wertschätzend. Teilweise gibt es natürlich Kritik und ich nehme ja doch auch immer die Zeit, da super ausgeruht drauf zu antworten und auch zu erklären, wie die Berichterstattung zustande gekommen ist. Aber was schon allgemein gilt, ist, dass es in Deutschland ja eine immer größere News-Fatigue gibt, also diese Nachrichtenmüdigkeit. Das hängt damit zusammen, dass wir ja quasi konstant damit konfrontiert sind, in Social Media, auf Werbebannern, in der U-Bahn, im Geschäft, im Radio. Und viele Nachrichten davon sind eben schlecht, nicht nur die zur Klimaerhitzung. Meiner Meinung nach hat das seine Ursache auch in der journalistischen Ausbildung zum Teil. Ich zum Beispiel erinnere mich an einen geflügelten Satz, den ich in vielen Redaktionen schon gehört habe. Nur eine schlechte Nachricht ist eine gute Nachricht. Und da passt die Klimaerhitzung mit all ihren Folgen natürlich super rein. Und da schaltet man dann gern weiter oder ab. Und unterm Strich höre ich schon öfter, du machst ja diese schlechten Nachrichten oder es wird alles schlechter. Gleichzeitig, wenn ich eben immer wieder diesen konstruktiven Aspekt mit reinbringe, versuche kleine Fakten einzubauen, dann sprechen mich die Menschen, zum Beispiel im Dorf, in dem ich aufgewachsen bin, bei meinen Eltern, schon auch drauf an. Das Spannende ist ja, es gibt immer Lösungen und wissenschaftliche Zusammenhänge. Und da merke ich schon, Verstehen schafft Einprägung und auch Unterhaltung. Ja, und wer weiß, vielleicht eben dann auch Veränderung oder zumindest eine kleine Veränderung im Leben der Menschen, die uns zuhören.
Hier sind wir ja so ein bisschen bei der Frage nach deiner Rolle oder unserer Rolle im Journalismus ganz generell. Also ich sage das jetzt mal so von mir. Ich bin eher so derjenige, der denkt, ich muss informieren. Andere möglicherweise, du auch, aber das kannst du gleich einmal sagen, gehen dann einen Schritt weiter und sagen, ja, nicht nur informieren, sondern auch durchaus mahnen möglicherweise sogar. Wie würdest du da deine Rolle sehen?
Ja, ich glaube, ich begreife mich schon eher als Erklärbär. Ich sag manchmal auch scherzhaft Schreiber, Schreibär, Erklärbär. Mhm. Und wenn ich den Menschen quasi weitergeben kann, dass Laubbäume im Vergleich zu Nadelbäumen allein, weil ihre Blätter auf den Boden fallen, eine dicke Humusschicht bilden, die besser das Wasser im Boden hält und das quasi der Grund ist, warum gerade bei der Aufforstung, bei der Veränderung der Wälder, in der Klimaerhitzung, die Förster und Försterinnen bei uns eher auf Laubbäume setzen.
Aber die wachsen nicht so schnell wie die anderen und dann haben wir ein Problem.
Das stimmt, da kommt aber wieder der wirtschaftliche Aspekt dazu, weil das Wachstum ja auch dazu verwendet werden soll, um eben Holz zu generieren. Mhm. Also, ne, also da kommen wieder die einzelnen Dimensionen, dann brauche ich auch gar keine mahnenden Worte. Darauf wollte ich eigentlich hinaus, denn das sagen mir die Förster und Försterinnen schon, also meine Interviewpartner.
Ich höre da jetzt raus, ich hatte mir hier so die Frage aufgeschrieben, ist das Thema Klimakrise einfach zu groß, um es greifbar zu machen? Ich habe da jetzt schon rausgehört, deine Antwort wäre nein. Das klang jetzt so ein bisschen auch wie so ein ermutigendes Plädoyer, vielleicht auch an andere Journalisten. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, Und gleichzeitig verstehe ich total, wenn eine neue Studie zum Beispiel zum Zusammenbruch der atlantischen Umweltzirkulation rauskommt. Das ist eine Meeresströmung und allein eine Meeresströmung, die vorbei an mehreren Kontinenten geht, in Worte zu fassen, finde ich häufig schon schwierig oder die Dimension dessen begreiflich zu machen. Und diese wissenschaftlichen Zusammenhänge, glaube ich, sind auch die große Herausforderung, die eben mit allen Dimensionen zu verbinden. Und ich glaube, das gelingt uns als Journalisten und Journalistinnen auch nicht immer adäquat in der Berichterstattung. Nichtsdestotrotz, welche andere Möglichkeit habe ich denn? Also das ist doch genau die Herausforderung, die mich vielleicht auch kitzelt. Mhm. Insofern, ja. Mut machen, gerne.
Mal zurück zum Anlass unseres trauten Gesprächs. Also du bist ja jetzt in Brasilien bei der Weltklimakonferenz. Unsere Überlegung am Anfang war ja so ein bisschen, bringen diese Konferenzen eigentlich überhaupt noch wirklich was? Oder sind das nur noch teure, aufwendige Großveranstaltungen, um mal kurz so eine Art ja, Sternschnuppe der Aufmerksamkeit zu erzeugen? Und dann war es das. Wie würdest du das einschätzen?
Ich denke, es ist alles davon. Es ist Aufmerksamkeit, es ist Vernetzung, es sind aber tatsächlich am Ende auch politische Entschlüsse, die dabei rauskommen. Natürlich geht es um Aufmerksamkeit. Ich sagte, der brasilianische Präsident Lula da Silva hat das ja auch super gut genutzt für den Regenwald, für dessen Schutz, aber auch für seine eigene politische Kampagne. Es geht aber auch um Vernetzung. Und zwar sowohl um Vernetzung von fossilen Interessen, also es gibt ja auch Lobbyisten in den Delegationen hier, die klar dafür lobbyieren, dass eine Abkehr von Kohle, Öl und Gas verhindert werden muss. Aber es gibt genauso gut auch Firmen von erneuerbaren Energien, von Wind und Sonne, die dort sind, also Verbände von erneuerbaren Energien. Auf dem Weg hierher saß ich nach Brasilien im Flugzeug neben einer Mitarbeiterin der Global Renewable Alliance, die das Thema erneuerbare Energien bei großen Firmen wie beispielsweise Google noch bekannter machen will. Also auch das ist die Klimakonferenz. Und letztlich sind es tatsächlich auch politische Entschlüsse. Was dort gesagt wird, ist völkerrechtlich bindend. Wenn es nicht so ein Gewicht hätte, wäre das auch nicht so hart umkämpft und politisch präsent. Es ist so ein bisschen wie wenn man sein Ehegelübnis hier nochmal jährlich erneuert. Wenn man dann die Ehe eben nicht gut führt, dann bestraft einen zwar niemand, aber allein die Tatsache, dass man sich immer wieder neu zusammensetzt und schaut, wie kriegen wir es im besten Fall noch besser hin, neu auszuverhandeln, das schafft dann Fortschritt und Richtung auch für Entwicklungen, die wir eben dann weltweit sehen.
Du hast es vorhin schon kurz angesprochen, das Stichwort News Fatigue, die Nachrichtenmüdigkeit. Jetzt liegen fast 2 Wochen Klimakonferenz hinter uns, vor allen Dingen hinter dir. Verspürst du bei so einer Konferenz oder allgemein bei dem Thema auch manchmal so eine Art Berichterstattungsmüdigkeit oder vielleicht Frustration?
Bei mir persönlich?
Genau.
Also ich merke, dass ich auf jeden Fall nicht immer genug geschlafen habe. Wir sind hier häufig 12 Stunden pro Tag auf dem Gelände und es kommt mir wirklich so vor, als sei die Zeit verflogen und erst jetzt wird's ja nochmal spannend. Und die Müdigkeit, die haben wir zumindest geschafft zu bekämpfen, indem wir versucht haben, immer wieder neue Geschichten zu finden und zu erzählen. Auch das haben wir ja vorhin schon angesprochen. Ich habe zum Beispiel eine Frau hier auf einer Insel, gar nicht weit weg von Beleng, von dem Veranstaltungsort getroffen, die eben da versucht, in einem Agroforst im Regenwald Kakao anzubauen. Auch das ist eine Geschichte, die man am Rande der Klimakonferenz erzählen kann. Oder ein Kollege von mir hat jetzt die Rolle von China nochmal dezidierter beleuchtet. Also da begreife ich es einfach als kleine Herausforderung und kleiner Run, um dann ausgeruht zu sein und wieder frischen Wind zu haben, eben dann, wenn es in die Verhandlungen aufs Ende hinzugeht.
Janina Schreiber für die ARD, für uns aus der ARD-Klimaredaktion, Berichterstatterin auf der Weltklimakonferenz in Brasilien. Allerletzte Frage, wann ist die nächste, wo ist die nächste und freust du dich drauf?
Also ich freue mich sehr drauf, wenn ich wieder hinfahren darf. Gerade gestern kam die Entscheidung hier, dass die nächste Klimakonferenz in der Türkei in Antalya stattfinden wird. Allerdings, und das ist der Kniff, unter Konferenzleitung von Australien. Denn da gab es die ganze Zeit hier schon Streit und im Worst Case, zumindest aus deutscher Sicht, hätte das in Deutschland stattfinden müssen. Und da sagte der Verhandler schon, Das wollen wir wirklich verhindern, weil eine Klimakonferenz in so kurzer Zeit, also nur in 11 Monaten zu organisieren, das ist doch ganz schön herausfordernd.
Stefan, noch Fragen?
Ich würde sagen, dann können wir einfach nur gespannt sein, wie gut der nächste Gastgeber es hinbekommt, das so bildhaft zu organisieren wie Brasilien, ja, wie wir es gerade gehört haben.
Und da gibt es einen großen Unterschied zwischen den beiden Tagungsorten. Antalya, da kann man von Saarbrücken aus hinfliegen.
Janina, vielen Dank dir für deine Zeit.
Medien, Cross und Quer, der Podcast.